Hast du schon einmal das Gefühl gehabt, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein? Ich glaube, im tiefsten Grunde irgendwie alle von uns, oder? So ein bisschen mehr oder weniger, so irgendwie lost, verloren, unsicher, aber gleichsam in einem sicher, dass ich hier gerade nicht richtig bin, dass irgendwas falsch ist. Und man wünscht sich in solchen Situationen doch nichts sehnlicher, als dass man gerade nicht in der Situation wäre, oder? Könnte man so mal eben verschwinden und woanders wieder auftauchen? Vielleicht kennt ihr das. Ich glaube, wir kennen das alle so ein bisschen. Ich sage euch mal ein ganz harmloses Beispiel zum Einstieg. Ist mir eingefallen, als ich vor ein paar Jahren auf dem Weg zu unserer jährlichen Pastorentagung nach Langeoog unterwegs war, habe ich gedacht, jetzt nehme ich mal die Bahn. Und das habe ich auch getan. Und wer weiß, wie man auf diese Nordseeinseln kommt, dem ist bewusst, es fahren nur manche Fähren am Tag und die sollte man bekommen. Und ich habe das so gut geplant mit Puffer, dass ich noch ein bisschen Zeit auf der Insel habe, bevor es abends anfängt. Nun waren wir alle unterwegs in dem einen Zug und der hielt dann plötzlich in the middle of nowhere, irgendwo im Nirgendwo. Und da sollten alle Reisenden aussteigen. Auf einem verlassenen Bahnsteig? Es gab noch nicht mal ein WC, was erstmal nicht nötig war. Aber nach geraumer Zeit war das dann doch relativ nötig für einige Mitreisende zumindest. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr wir warteten. Weil es gab ja diese Ansage, dass demnächst ein Zug kommen würde, um uns in unsere ersehnte Metropole Bensersiel zu bringen. Ja, wir warteten und standen da auf diesem offenen Bahnsteig. Ich war schon auf dieser Welt an vielen verlassenen Orten. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, an so einem verlassenen Ort war ich noch nie. Und ich sage euch, ich fühlte mich sowas wie zur falschen Zeit am falschen Ort. Es ist nur ein harmloser Einstieg. Euch fallen vielleicht ganz andere Situationen gerade ein. Ich versuche euch nur mal ein bisschen zu sensibilisieren. Falscher Ort, falsche Zeit. Manche Menschen würden sogar sagen, ihr Heimatort war so ein Ort. Oder vielleicht sogar ihre Herkunftsfamilie. Oder ihr Freundeskreis. Ihre Schule. Ihr Arbeitsumfeld. Zur falschen Zeit. Am falschen Ort, weil ihr da Dinge erlebt habt, die ihr lieber nicht erlebt hättet. Und ihr hättet euch so einen Notausgang gewünscht, so eine Rutsche, so und man taucht irgendwo anders wieder auf. Eine Frau namens Maria wird uns in der Bibel vorgestellt, ihr Herkunftsort Magdala. Wir kennen sie gemeinhin unter dem Namen Maria Magdalena oder Maria aus Magdala. Und wir wissen nicht sehr viel über ihre Kindheit und Jugend. Aber was wir wissen, das reicht schon, um aller Wahrscheinlichkeit nach zu sagen, sie war immer wieder mal zur falschen Zeit am falschen Ort. Dieser Ort Magdala war beispielsweise dafür bekannt, dass sehr viel Prostitution stattfand. Und sehr viele Frauen davon betroffen waren. Nun war Maria alleinstehend und die Vermutung vieler Bibelausleger legt nahe, dass auch sie eine Prostituierte gewesen sein könnte. An dieser Stelle, kein Mädchen träumt davon, wenn ich einmal groß bin, möchte ich Prostituierte werden. Ich würde sagen, mindestens 95% sind unfreiwillig in Prostitution gelandet. Was wir mit Sicherheit sagen können, Maria Magdalena hatte kein einfaches Leben. Wir wissen, dass sie schwerst dämonisch besessen war. Und das heißt, es gab häufig Situationen, die irgendwie fremdgesteuert waren für sie. Sie war nicht bei Verstand, sie war wie außer sich und wurde übelst gequält. Sie litt tagsüber, konnte nichts dagegen tun und auch nachts wurde ihr der Schlaf geraubt. In so mancher Nacht wurde sie um den Schlaf gebracht. Und ich glaube, manche von uns kennen das. In unterschiedlicher Intensität und Färbung. Am falschen Ort, zur falschen Zeit. Und es sind Dinge passiert, die negative Auswirkungen hatten. Wir haben heute vorm Gottesdienst miteinander gebetet. Das tun wir jeden Sonntag, jedes Mal vorm Gottesdienst. Und wir hatten unter anderem den Eindruck, dass Gott heute Licht bringen möchte in Dunkelheit. Und wenn du da sitzt und merkst, Mensch, da ist auch wirklich Dunkelheit und das lag vielleicht auch daran, dass ich teilweise zur falschen Zeit am falschen Ort war, herzlich willkommen. Ich glaube, da sitzen viele mit diesem Gefühl und da ist Jesus der Auferstandene, der selber Licht ist, Licht dieser Welt und möchte Licht hineinbringen. Und wisst ihr, Licht oder Dunkelheit, was ist stärker? Zündet mal irgendwo ein Licht an, dann merkt ihr, wie schnell die Dunkelheit flieht. Licht hat so eine Kraft, ihr Lieben. Maria Magdalena, sie erlebte eine bahnbrechende Begegnung mit Jesus. Da war sie nämlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Herrlich. Sie begegnete Jesus. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal die Serie The Chosen gesehen hat. Kann ich mal kurz sehen? The Chosen sagt vielen was. Und wer es noch nicht gesehen hat, eine große Empfehlung. Vielleicht gerade jetzt auch über die Ostertage. Starke Jesus-Verfilmung einer ganz anderen Art. Es ist die erste Serienverfilmung über das Leben Jesu mit mehreren Staffeln. Und gleich im ersten Teil, und die es gesehen haben, wissen, welche Szene ich meine. Im ersten Teil geht es um Maria Magdalena, die von ihren inneren Dämonen fast zum Selbstmord getrieben wird. Alle kennen sie unter dem Namen Lilly. Aber niemand kann ihr helfen. Es ist heftig zu sehen. Und dann kommt es zu einer tiefst bewegten Szene, als Jesus ihr begegnet und Jesus ihr nachgeht. Ihr, die ihr das gesehen habt, ihr wisst sofort, was ich meine. Die Szene vergisst man nicht. Sie will vor ihm fliehen und dann sagt Jesus nur ein Wort. Jesus sagt nur ein Wort. Maria. Boah, was für eine Power in dem einen Wort, in ihrem Namen. Niemand wusste, dass sie Maria hieß. Sie haben sie alle Lilly genannt. Woher weißt du, woher kennst du, woher siehst du? In diesem Namen, in dieser Ansprache Jesu war alles enthalten, alles, alles. Und auf einmal kam Freiheit, auf einmal kam Heilung. Da musste gar nichts mehr getan werden. Diese Frau erlebte eine grundlegende Veränderung, bahnbrechend, Revolution. Es war alles auf den Kopf gestellt, nichts blieb mehr, wie es war. Und sie sagte, sie drehte sich um, sie schaute Jesus in die Augen und sagt, woher kennst du meinen Namen? Also, woher kennst du mich? Woher weißt du, wer ich bin und wie ich bin? Und dann spricht Jesus ihr die Worte aus dem Propheten Jesaja zu. Und mit diesen Worten war sie aufgewachsen. Die kannte sie in- und auswendig. Und jetzt personalisiert er sie, ganz persönlich. Und ich habe sie euch mal mitgebracht, aus Jesaja 43. Und da sagt Jesus zu dieser Maria, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ein absoluter Wendepunkt im Leben dieser Frau. Ein Wunder, sondersgleichen. Was dadurch in ihrem Leben freigesetzt wird, welchen Durchbruch sie hier erfährt, phänomenal. Und wir lesen dann tatsächlich auch in der Bibel, sie wurde von Jesus von 7 Dämonen befreit. Hammer. Und wenn jemand die Kraft und Autorität von Jesus einmal erlebt hat, na dann Maria von Magdala, oder? Davon konnte sie ein Lied singen, hat sie auch. Das eine oder andere Lied. Und sie gab alles auf und sie folgte Jesus. Und in dieser Nachfolge erlebte sie und viele weitere Nachfolgerinnen immer wieder Wunder, was Jesus tat, in Menschen, durch Menschen. Sie waren davon überzeugt, dass der Messias gekommen war und dieser Messias war Jesus, der Sohn Gottes. Das Leben war trotzdem herausfordernd, klar, nicht alles war rosarot plötzlich. Aber dieser neue Glauben, diese Realität Gottes in ihrem Leben hat alles verändert. Und ihr Lieben, die ihr das schon mal geschmeckt habt, ihr wisst, wovon ich spreche. Das hat Maria erlebt. Doch plötzlich, wie ein Blitz, wurde ihr Glaubensstecker gezogen. Und wann war das? Das war ein Karfreitag. Alles vorbei. Karfreitag hat alles kaputt gemacht. Und nicht nur für Maria von Magdala, sondern tatsächlich für alle Jesus-Nachfolger. Die meisten waren schon bei der Kreuzigung gar nicht mehr dabei, als ihr Rabbi, ihr Jesus, den letzten Atemzug tat und verstarb. Da versteckten sich ja seine Jünger, verschanzten sich. Aus, vorbei war es mit ihrem Glauben. Ihre Hoffnung wie eine Seifenblase geplatzt. Und dann machte sich Angst breit. Völlige Leere. Da war nichts mehr. Desillusion. Und die damalige Messias-Erwartung bestand ja in der Hoffnung, von der Unterdrückung der Römer befreit zu werden. Und wenn so ein hoffnungsvoller Messias-Kandidat einmal gestorben war, und da gab es einige vor Jesus, dann erwartete man nicht, dass er vom Tode wieder aufersteht. Dann hat man auf den Nächsten gewartet. Jetzt müssen wir auf einen neuen Messias warten. Johannes 20, Vers 1. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Ich habe mir in der Vorbereitung auf heute mal alle Berichterstattungen der Evangelien nebeneinander gelegt, die über Ostern berichten. Die synoptischen, Matthäus, Markus, Lukas, die berichten ähnlich und dann Johannes nochmal anders. Macht das mal. Es ist überragend. Es ist so ein Dynamit da drin, so eine Kraft. Markus berichtet zum Beispiel in seinem Evangelium, Kapitel 16, und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Zunächst einmal muss ich sagen, Hut ab, starke Frauen. Ey, die Frauen machen sich auf. Als es noch finster war, auf zum Grab, das war hochgefährlich. Also ich sage das mal für meine Gattung hier, die Männer hatten sich verschanzt. Und die Frauen machen sich auf. Sie sagen, wir trauen uns. Sie gingen zum Grab, als es noch finster war. Ersten Tag der Woche sehr früh. Sie wollen Grabpflege betreiben und sie bringen, wie wir lesen, wohlriechende Öle mit, um Jesu Leichnam damit einzubalsamieren. Das war Sitte. Und auch dadurch konnte sich der Todesgeruch zumindest ein bisschen zurückdrängen. Der Tod ließ sich damit nicht aufhalten. Es ist noch niemand durch Einbalsamierung von den Toten zurückgekehrt. Aber sie haben versucht, irgendwie aus dieser Misere noch etwas herauszuzögern. Den Tod konnten sie nicht ungeschehen machen. Was ging in ihnen vor? Da müssen wir nicht viel Fantasie haben. Sie standen noch unter Schock, völligen Schock. Jesus, sie haben alles aufgegeben, sind ihm gefolgt. Ihr Meister, ihr Herr. Was hatten sie nicht alles mit ihm erlebt? Und gerade Maria, befreit worden. Da kann doch jetzt nicht tot sein. Das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Und dann auch noch so brutal. Er hatte doch vom Reich Gottes geredet. Das sollte doch weitergehen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sollte doch erst anfangen und jetzt ist es schon zu Ende. Und laut des Lukas-Evangeliums, in Lukas lesen wir auf einmal Folgendes. Da wird gesagt, ihr seid hier falsch. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ich finde das eine überragende Frage zu Ostern. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Aber irgendwie auch ein Schock. Was die Frauen wohl darauf geantwortet hätten? Aber die Engel, die warteten die Antwort gar nicht ab, sondern sie setzten gleich mit ihrem Verkündigungsauftrag ein. Er ist nicht hier, übrigens. Er ist auferstanden. Ihr müsst gar nicht weiter suchen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Mit Ostern beginnt eine neue Zeitrechnung. Und die Freunde von Jesus haben das nicht gleich verstanden. Und dann gibt es diesen kleinen Rüffel. Der Engel stößt die Trauernden auf das Naheliegende. Wer einen lebendigen Freund besucht, der geht doch nicht auf den Friedhof. Ihr wollt doch zu Jesus, eurem Freund, ihr wollt doch zum auferstandenen Herrn. Versucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ach so, stimmt ja eigentlich. Zur falschen Zeit, am falschen Ort. Und nach dem Matthäusevangelium sagt der Engel Folgendes. Der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Übrigens, Klammer auf, wie er gesagt hat, Klammer zu. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war, auch in Jerusalem, und die Grabkammer betreten hat. War schon mal jemand in der Grabkammer? Ja, einige. Habt ihr das Schild gesehen, was da hängt? Das ist ein Hammer-Schild. Ich war noch nicht da, aber ich weiß von Leuten, die da waren, dass ein Schild mit der englischen Aufschrift dort hängt, wo Leute vielleicht sagen: Mensch, vielleicht können wir irgendwie Überreste oder so von Jesus da finden. He is not here, he is risen. So, schade, da pilgert man dahin, die Touris, nee, das Grab ist leer. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. In anderen Worten, du bist hier am falschen Ort, wenn du Jesus suchst, dann musst du nicht ins Grab. Würden wir den Ausgang der Geschichte nicht kennen, dann würde man an dieser Stelle extrem Jubel erwarten. Also ich denke manchmal so diese Live-Shows, die es gibt, so, wie Voice of Germany und so weiter, dann wird doch hochgehoben, jetzt Applaus oder Jubel, wenn die Leute das nicht von alleine checken. Und hier so: Ey Leute, Frauen, er ist nicht hier, er ist auferstanden, jetzt, törö, jetzt geht doch alles ab. Nö, gar nicht. Also es wurde ihnen sogar gesagt, theoretisch hätte jemand mit der Stoppuhr oder mit seinem Handy da stehen können und mit Timer und sagen nach 3 Tagen genau und jetzt. Wir gehen alle hin, weil wir erwarten ihn, er ist auferstanden. Nee, hat keiner mitgerechnet. Niemand. Niemand hatte es geglaubt. Bisher hat Jesus doch alle seine Worte gehalten, er hatte alle seine Versprechen eingelöst. Und jetzt auf einmal, an diesem so wichtigen Punkt, haben sie sich verpieselt. Da hat keiner mit gerechnet. Noch nicht mal, als es dann geschah. Dann bleiben wir mal bei Maria Magdalena. Sie sieht, dass der Stein weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen. Weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Das ist unglaublich. Es ist glaublich, weil es ist Mensch. Wir kennen den Ausgang der Geschichte. Aber ihr merkt, da ist kein Glaube, ne? Da ist doch keine Erwartung. Da war keine Hoffnung mehr. Nicht ein Funken. Der Glaube war komplett auf der Strecke geblieben. Und hier möchte ich kurz mal pausieren. Ich glaube, das kennen viele von uns. Dass wir Starkes mit Jesus erlebt haben. Vielleicht sogar Befreiung, vielleicht sogar Heilung. Wunder, Versorgung. Und dann ist irgendetwas passiert. Und vielleicht sitzt du auch am Bildschirm und du weißt genau, was passiert ist. Und dann hast du aufgegeben. Hast du gesagt, das war's. Ich erwarte nichts mehr. Ich erwarte nichts mehr. Ostern 2023 bringt dir eine neue Botschaft. Und ich möchte dich gerne mitnehmen und im Sinne des Auferstandenen dafür gewinnen. Petrus und der andere Jünger kamen hinaus und kamen zum Grab. Sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. War eigentlich alles klar, aber da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Ihr merkt auch, was für eine bahnbrechende Freude. Dann gingen sie wieder zu den anderen zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und das ist natürlich Ausdruck ihrer Trauer, aber auch ihres zerstörten Glaubens. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Sie sitzt vor dem leeren Grab und starrt ins Nichts. Ich lese uns weiter aus dem Johannesevangelium. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Und jetzt schon wieder? Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du?
Was für eine Frage,
oder?
Wen suchst du wohl?
Na, jedenfalls ist für Maria klar, mausetot ist ja ihr Jesus. Aber die Frage, die sie viel mehr beschäftigt, ist: Wo ist denn der Leichnam? Wer hat ihn wo irgendwie hingelegt? Und vielleicht hatte sie Vorstellung von Grabschändern oder: Das kann doch nicht sein, es wird doch noch viel schlimmer jetzt. Reicht doch, dass er tot ist. Was wird jetzt noch mit seinem Leichnam gemacht? Maria erkannte nicht, dass es Jesus war. Da ihre Erwartungen so limitiert waren. Aber jetzt sollten sie gesprengt werden. Für sie ging es eigentlich nicht mehr. Es war aus, vorbei. Der Tod hat das letzte Wort. Übrigens zitiere ich das sehr gerne am offenen Grab von Menschen, die mit Jesus gestorben sind. Viele denken, der Tod hat das letzte Wort. Aber der Herr des Lebens hat das letzte Wort. Der sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus selber. Und jetzt geht's im Text weiter. Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Also es wird so absurd, ne? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, und jetzt haltet euch fest: Maria. Das eine Wort. Das bahnbrechende Wort. Das alles Umfassende. Hatte sie nicht schon mal so eine Situation erlebt? Natürlich! Es fuhr ihr durch Mark und Bein. Sofort wusste sie. Da musste sie nicht drüber nachdenken. Sofort spürte sie mit ihrem ganzen Sein. Als Jesus sie bei ihrem Namen gerufen hatte und ihr Berufung, Heilung, Identität in ihr Leben gesprochen hat. Dieses eine Wort, da ist er. Das ist Jesus. Das kann nur einer. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Bis eben hatte sie ins leere Grab gestarrt. Aber jetzt wendet sie sich um. Jetzt darf das leere Grab leeres Grab sein. Völlig egal. Wen interessiert ein leeres Grab, wenn der Auferstandene da ist? Und sie dreht sich um und sagt: Stopp, stopp, stopp. Ich gebe mich nicht mehr damit zufrieden, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Damit ist abgerechnet. Schluss, aus, vorbei. Jetzt bin ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich schaue dem einen in die Augen, der mich beim Namen kennt. Und dann durchströmt mich seine Liebe, sein Frieden, das Komplettpaket. Ihr Lieben, was für ein Ort. Was für ein Ort. Da, wo Jesus dich anschaut, wo er dir in die Augen schaut und deinen Namen spricht. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das kann ich euch versprechen. Neue Zeitrechnung hatte begonnen für sie. Und Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen. Und was er zu ihr gesagt hatte. Maria Magdala ist Augenzeugen der Auferstehung Jesu. Und diese Augenzeugen brauchte es. Damit es nicht eine Legendenbildung irgendwie gab, ein Mythos. Nein, das waren Augenzeugen, die davon berichteten. Heute hätten alle getwittert oder auf Insta oder Facebook oder sonst wo. Und damals haben sie berichtet und geschrieben. Das war ihre Social Media. Und das haben wir. Aber sie bleibt nicht die Einzige. Paulus schreibt an die Korinther später, 1. Korinther 15: Als Erster habe ich euch weitergegeben, was ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach der Schrift, und dass er begraben worden ist und auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er danach gesehen worden ist, von Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen und so weiter und so fort. Auch von mir ist er gesehen worden. Ostern ist das hoffnungsvollste Ereignis, das es gibt. Kraftvoll bis dort hinaus. Und wer dieses Geschenk von dem annimmt, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat, ne, a lot can happen in 3 days. Er ist ja nicht am Kreuz geblieben, sondern er hat das, was dunkel war in unserem Leben, Ich sage das immer wieder so gerne, was das Minus in unserem Leben war, da hat er Licht gebracht und es in ein Plus verwandelt. Und das ist Ostern. Das ist deine Osterbotschaft. Und wer das im Glauben annimmt, der hat eine Hoffnung, die es wahrlich in sich hat. Das ist eine lebendige Hoffnung, die für dieses Leben gilt und über dieses Leben hinaus. Mit dieser Hoffnung kann man sterben. Und deswegen schreibt Petrus, der ihn ja auch gesehen hat, einer seiner Jünger, er schreibt in seinem Brief Folgendes. Er sagt, gepriesen sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, damit fängt er seinen Brief an, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Wodurch übrigens? Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre es alles Makulatur. Dann wäre das Humbug. Kann man sich erzählen, muss man nicht. Ein Film, über den wir mal nachdenken können, müssen wir aber nicht. Aber da die Auferstehung real ist, von Augenzeugen bezeugt und weitergegeben, da sind Leute für in den Tod gegangen. Die wurden verfolgt. Warum denn? Ja, wegen so einer bahnbrechenden Botschaft. Weil es einen auferstandenen Herrn gibt. Und wer diese Hoffnung hat, das ist eine Hoffnung, die gilt für dieses Leben und die gilt über den Tod hinaus. Bis in alle Ewigkeit. Mit dieser Hoffnung kann man auch sterben. Ostern ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Hoffnung. Und dieser Eifer von Paulus ist deswegen auch an die Korinther zu verstehen. Und ich möchte euch da mal reinnehmen, wie er mit den Korinthern gerungen hat über die Auferstehung. Und er sagte, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung von den Toten? Gibt es keine Auferstehung von den Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten. Er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn er doch die Toten nicht auferstehen lässt. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ihr merkt, das sind fast so Endlosschleifen. Ne? Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist auch euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Halleluja, meine Güte, ist das eine gute Nachricht. Das ist so eine gute Nachricht, das ist eine lebendige Hoffnung. Zu der sind wir wiedergeboren. Wenn du sagst, Mensch, die hätte ich auch gerne, wie kommt man denn dahin? Es gab noch einen Eindruck im Gebet vom Gottesdienst heute, und zwar das Bild einer Brücke. Eine Brücke wird ja gebaut, ne, zwischen zwei Gräben da, oder wo auch immer, wo etwas überbrückt werden muss. Jesus hat überbrückt, damit der Zugang zu Gott wieder frei ist. Die Brücke ist schon gebaut. Es ist vollbracht. It is finished. Aber jetzt beginnt er, damit dich einzuladen und zu sagen, magst du über diese Brücke gehen? Dann herzlich willkommen. Wie cool wäre das denn, oder? Ostern 23, das ist ein richtig guter Tag, um wiedergeboren zu werden. Also wenn du sagst, heute ist mein Tag, es gibt hier nachher Leute, die gerne mit dir beten und dich in diesem Schritt begleiten. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Die Osterbotschaft wird auch als das Wort vom Kreuz begriffen. Und es ist schon immer umstritten gewesen. Es geht aber nie darum, es rational zu ergründen, sondern es geht darum, es zu nehmen, zu empfangen, zu glauben, anzunehmen und diese Kraft auch in sich entfalten zu lassen. Auch heute noch, auch heute noch. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und die Botschaft vom Kreuz ist Kraft, absolute Kraft. Und dass die Christen das wissen, das ist so ein Anliegen für die Schreiber im Neuen Testament. Paulus hat an die Epheser geschrieben und wusste gar nicht, wie er ihnen das irgendwie beibringen soll. Und dann hat er gebetet. Und dieses Gebet möchte ich euch gerne einmal vorlesen. Das ist auch recht am Anfang seines Briefes. Epheser 1, Vers 18. Er sagt, eröffne euch die Augen eurer Herzen. Also ihr merkt, das ist nicht nur hier, ich studiere das mal und dann weiß ich Bescheid. Geöffnete Augen unserer Herzen, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft, Dynamis, Dynamit, Er unter uns, den Glaubenden am Werk ist. Und jetzt hört zu, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Weißt du das? Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in dir wirksam, der du glaubst. Das ist eine gewaltige Kraft. Wer kann den großen Stein da wegwälzen, haben die sich gefragt. Auch wenn es nur um den großen Stein gegangen wäre, das hätten vielleicht einige hingekriegt noch. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist wirksam in dir, wenn du glaubst. Und Maria hatte diese Kraft aus den Augen verloren, weil sie enttäuscht war. Sie hatte etwas erlebt, was sie sich nicht erklären konnte. Sie hatte vergessen, aus den Augen, aus dem Sinn. Obwohl sie diese Kraft schon kennenlernen durfte. Und dann begegnet ihr der Auferstandene und nennt sie beim Namen. Ihr Lieben, da ist alles drin. Da ist alles drin. Und ich weiß nicht, welche Situation dich beschäftigt heute Morgen. Hier oder an dem Bildschirm. Aber ich möchte dir das zusprechen. Der Auferstandene ist da. Vielleicht guckst du gerade ins leere Grab oder in eine Situation, die dich frustriert hat, die dich enttäuscht hat, die dir einiges gekostet hat, die Wunden hinterlassen hat. Und du schaust darauf, voller Selbstmitleid. Und da ist der Auferstandene hinter dir. Und er spricht deinen Namen. Und du darfst dich einfach nur umdrehen und in seine Augen schauen. Und ich möchte gerne mit dir ein kleines Experiment zum Schluss machen. Ich habe das auch mitgebracht hier nochmal und möchte dir das einmal persönlich zusprechen, was dieser Auferstandene dir sagt. Er sagt deinen Namen und bei Punkt, Punkt, Punkt setzt doch bitte mal deinen Namen ein. Und ich glaube, dass dieser Auferstandene nun zu dir spricht. Er, der Herr, der dich geschaffen hat. Und der dich gemacht hat. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Inhalier das und schau doch in die Augen Jesu. Guck mal, wie er dich anschaut. Und falls du doch noch ins leere Grab starren solltest, dreh dich doch um. Es ist alles da. Er ist nur dein Gebet weit entfernt. Du darfst dich umdrehen, auch still sein. Und er ist da. Wir werden jetzt miteinander ein Lied singen, das heißt, das glaube ich. Und genau darum geht's. Glaubst du das, dass er da ist, der auferstandene Herr, dass er dich sieht, dass er dich kennt? Wir haben vorhin gesungen, die Liebe in Person ist hier. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Liebe dich heute wieder ganz neu erreichen möchte, unabhängig davon, was du an Enttäuschungen in deinem Leben hattest. Ostern sagt dir, lebendige Hoffnung, der Auferstandene ist hier. Das glaube ich. Wir singen das gemeinsam.